Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und falls du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, darf ich dich ganz herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ich danke euch für eure Feedbacks. Ich hoffe, ihr hattet trotz der neuen Regeln, ja, geruhsame, schöne, erholsame, beglückende Weihnachten, Weihnachtsferien. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und ich wünsche euch hier auch nochmal wirklich das Allerbeste für 2021. Das heutige Interview ist mit der wunderbaren Komponistin Iris ter Schiphorst. Nun also das Gespräch mit Iris ter Schiphorst.
Hallo liebe Iris ter Schiphorst, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik leben willkommen.
Ja, vielen Dank, Irene, das ist nett.
Genau, du bist in Wien, ich bin in Düsseldorf. Wir machen das ganze Interview via Zoom und hoffen natürlich, dass die Technik uns jetzt gut begleitet. Ich möchte als erstes von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
Ja, die Frage ist interessant, denn ich bin eigentlich über Umwege zur neuen Musik gekommen. Ich habe ja eine Ausbildung zur Pianistin, also ich habe Klavier studiert und irgendwann war mir das reine Klavierspielen zu eintönig, muss ich sagen, obwohl ich es geliebt habe, aber diese Vorstellung, mein Leben in Übezellen zu verbringen und ab und zu Konzerte zu spielen, schien mir damals, als ich noch sehr jung war, doch irgendwann nicht mehr aufregend genug. Und ich glaube, man kann das auch irgendwo lesen. Ich bin dann tatsächlich ein Jahr und etwas länger um die Welt gezogen, um einen totalen Bruch mit diesem Leben zu machen, um wirklich diesen Abstand auch zu bekommen, der es mir möglich machen würde, überhaupt mit dem Klavierspielen aufhören zu können. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe es total geliebt.
Eine Zwischenfrage, hast du denn dann ein Studium auch abgeschlossen und du bist danach gereist oder hast du das Studium
abgeschlossen? Ja, es war eigentlich noch eine interessantere Situation. Ich hatte die Aufnahmeprüfung in Freiburg gemacht und sozusagen die Möglichkeit, da künstlerische Reife zu machen. Und genau die habe ich dann, also beziehungsweise da bin ich gar nicht erst angetreten. Ich habe das Studium also nicht dort weiter zu Ende geführt, einfach weil ich die Situation dort, mich morgens um 7 in den Übezellen anzustellen, wie es damals wirklich war, so abschreckend fand und wirklich so beeindruckend. Das war zur Zeit, als ich 23 war, dass ich dachte, ich kann mir das nicht vorstellen für mein weiteres Leben. Und ja, ich habe mein erstes Studium abgeschlossen, auf alle Fälle. Also ich war früh dran. Ich hatte mit, ich glaube, gerade als ich 23 war, hatte ich meine erste Prüfung geschafft, also den Abschluss, und wollte dann in Freiburg weitermachen mit der künstlerischen Reife. Und da hat mich plötzlich sozusagen die Panik erfasst, dass das in meinem Leben alles sein würde. Also diese kleine, enge Szene der Musik, diese kleine Szene der Ausführenden, das schien mir einfach damals zu eng. Und es war, muss ich sagen, ein Entschluss, der von heute auf morgen gekommen ist und für mein Umfeld total schockierend war. Also ich weiß noch, dass der Direktor der Alten Musikhochschule rief mich an und meinte, Frau ter Schiphorst, Sie machen den größten Fehler Ihres Lebens, machen Sie das nicht. Und es war also wirklich sozusagen so eine, muss ich sagen, Holter-die-Polter-Entscheidung. Und sie war auch nicht in dem Sinne geplant, dass ich hätte ganz und gar aufhören wollen. So ist das in der Reihenfolge nicht. Sondern es war so, dass ich das erste Mal mir erlaubt habe, nach der Aufnahmeprüfung 14 Tage in den Urlaub zu fahren. Und 14 Tage für eine ausführende Musikerin ist schon wirklich viel, weil man dann 14 Tage nicht übt. Und dann dachte ich, ich kann nicht zurück. Ich muss jetzt weiter. ich suche mir jetzt hier einen Job, das war in Südspanien, und komme einfach nicht zurück. Und das war, wie gesagt, für viele ein wahnsinniger Schock und für mich zwischendurch auch immer wieder die Frage, mache ich das richtig oder ruiniere ich jetzt für immer mein Leben oder was auch immer. Das alles ist Gott sei Dank schon sehr lange her. Also das ist schon wie aus grauer Vorzeit. Das ist, ja, es ist mehr als 40 Jahre her, muss man ja ehrlicherweise sagen, nicht?
Also ja, aber es ist ja sehr, sehr mutig, also in so einem jungen Alter darauf zu hören und eben nicht das vielleicht erstmal offensichtlich Vernünftige oder Naheliegende zu tun, sondern wirklich diesen Bruch zu machen. Also ich glaube, da hast du eine gute Intuition.
Ja, ich weiß es nicht. Also es war, man muss auch bedenken, es war natürlich auch ein Zeitgeist. Also es war der Zeitgeist, sich sozusagen abzuwenden von Institutionen. Ich war damals in Bremen, da wurden die ersten Kommunen gegründet. Es war sozusagen eine ganz andere Zeit, die man heute sich kaum noch vorstellen kann. Aber ich glaube, viele in meiner Generation haben eine ähnliche Biografie oder auch einen ähnlichen Bruch möglicherweise gehabt oder ein ähnliches Umgehen mit dem eigenen Lebenslauf. Man darf natürlich jetzt, würde ich mal etwas kritisch auch im Nachhinein sagen, nicht vergessen, dass wir natürlich das Glück hatten, in einer ganz anderen wirtschaftlichen Situation zu sein. Also wir waren schon sozusagen etwas begünstigt durch das damalige Wirtschaftswachstum. Das heißt, wir hatten, ich habe für ein Appel und ein Ei gewohnt. Später wohnte ich an einem besetzten Bauernhof. Wir zahlten kaum Miete. Das heißt, man konnte ein etwas alternativeres Leben auch tatsächlich führen, ohne in finanzielle Nöte zu geraten. Oder man konnte irgendwelche Jobs auch annehmen, wenn einem das Geld ausging. Also es waren ganz andere Lebensentwürfe damals möglich oder überhaupt die Frage, wie man leben will, war damals, meine ich, offener als heute. Denn ich sehe es bei meinem erwachsenen Sohn, wie eingeschränkt oder wie schwierig und wie limitiert auch Entscheidungsmöglichkeiten sind. Das war damals auch, denke ich, dank des noch nicht ganz so durch organisierten Neoliberalismus noch leichter. Ne?
Jetzt interessiert mich natürlich, das ist alles total spannend, was du erzählst, wie deine Zeit war, aber wie ist jetzt die neue Musik in dein Leben gekommen?
Ja, ich muss diesen Umweg noch machen. Ich bin dann, als ich dann wieder zurück war in Deutschland, habe ich angefangen, ganz intensiv mich mit Rockmusik zu beschäftigen. Also ich bin dann in eine Band eingetreten. Ich habe das erste Mal den Bassisten Bill Laswell etc. gehört und dachte, das genau so möchte ich auch Musik machen. Die Band Material damals hat mich total inspiriert. Ich dachte, so etwas möchte ich machen. Das ist für mich lebendiger, das ist für mich mehr Zeitgeist als meine geliebten Beethoven, Brahms etc. Sonaten, die ich immer wieder, ich muss es betonen, absolut geliebt habe. Aber ich habe die Suche gehabt nach etwas mehr Zeitgenossenschaftsmäßigen, um es so merkwürdig auszudrücken. Ja, das heißt, ich habe dann in Bands gespielt und angefangen, eigentlich durch Fragen wie, was ist weibliches Schreiben? Auch das war damals eine Zeitgeistfrage für viele Künstlerinnen und Feministinnen auch. Was bedeutet eigentlich Kunst für Frauen? Was bedeutet eigentlich Komponieren für Frauen? Was bedeutet aber auch das Worteschreiben für Frauen? Und es gab damals wirklich zum Beispiel die tolle Zeitschrift Die Schwarze Botin aus Berlin, heutzutage kaum noch bekannt, die ganz radikale Ansätze hatte. Durch diese Schwarze Botin bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit den französischen Feministinnen wie Hélène Cissou, Luce Irigaray und wie sie alle heißen. Dann auch natürlich mit Derrida. Und das wiederum hat mich auf die Frage gebracht, ja, das ist alles sehr interessant, was da gedacht wird, was philosophisch überlegt wird. Was bedeutet das eigentlich für die Musik? Und dann habe ich mich angefangen zu interessieren für Musikphilosophie eigentlich und habe dann schnell gefunden, dass ich Adorno eigentlich gar nicht so spannend finde. Also der Duktus, der schien mir wieder sehr aus der Musik zu kommen. Dieser Duktus, der sozusagen sehr stark weiß, was wahr ist und was unwahr ist, was richtig und was falsch ist. Und dann habe ich mich weiter wegbewegt, habe viel Deleuze gelesen etc. Und dann angefangen natürlich auch ganz praktisch mich zu fragen, ja, wie klingt das eigentlich? Wie klingt das, was vielleicht sich spannend liest in Philosophie? Und habe dann begonnen, wirklich alle Konzerte, die mir nur möglich waren, aufzusuchen und wirklich zu hören, was passiert da eigentlich? Und ich weiß, dass viele Konzerte mich begeistert haben, viele Konzerte mich überhaupt nicht begeistert haben. Zum Beispiel kann ich mich an ein Konzert erinnern, in der Akademie der Künste in Berlin. Da wurde Kontakte von Karl-Heinz Stockhausen aufgeführt. Es fand ich ein großartiges Stück. Ich fand es total inspirierend, habe mir sofort die Partitur besorgt und fand auch die Art, wie es geschrieben war, so inspirierend und so einladend, dass ich dachte, ja, das will ich auch. Also das sind Klänge, das sind auch Arten zu schreiben, die mich total inspirieren, die mich total, die mir etwas in mir auslösen und die für mich auch eine andere Welt, eine andere Klangwelt offenbaren. Da möchte ich hin, das möchte ich auch. Und so fing ich an, wirklich ganz systematisch mir Partituren anzueignen, zu lesen, zu analysieren. Eben, wie gesagt, vor allen Dingen auch immer im Zusammenhang mit Konzerten. Also ich habe so viel gehört, wie es mir nur möglich war. Und fing dann an, habe mir dann ein Mehrspurgerät gekauft und habe dann viele Experimente auch gemacht. Also ich bin so über so einen praktischen Zugang eigentlich dann letztendlich auch zum selber Komponieren gekommen. Habe viele Bandkompositionen gemacht, habe dann zunächst ein Duo gegründet mit einer Geigerin zusammen und wir haben viel zusammen improvisiert. Ich hatte ganz früh einen Sampler, als das noch gar nicht irgendwie modern war, also noch in den 80ern. Und wir haben sehr viele Experimente gemacht mit Geige, mit Sample-Sounds, mit Synthesizer-Sounds, mit das Ganze wiederum mit Mehrspurbändern bearbeitet und so weiter und so fort. Und da sind ganze Programme dabei rausgekommen, die wir dann auch zur Aufführung gebracht haben. Das ganze Programm wurde dann mehr und mehr erweitert, also mit befreundeten Musikerinnen. Wir haben dann in einer Gruppe gespielt, die Intros hieß, die ich gegründet habe. Und so sind wir mehr und mehr aufgetreten, aber eigentlich immer in diesen Räumen, die nicht unbedingt per se etwas mit der neuen Musik zu tun hatten. Also auf Lesungen oder wir haben uns selber Konzerte organisiert. Und nach ist aber sozusagen die Musik, die neue Musikwelt, um es so auszudrücken, aufmerksam geworden. Also dann bekam ich ein erstes Stipendium und auch im Feuilleton wurde das erste Mal auch in der Rubrik über unsere Konzerte berichtet. Und so ist ganz allmählich dieser Schritt in die neue Musik hinein erwachsen.
Aber das ist ja gleich so, dass du gleich ins Machen gekommen bist, ne? Du hast dich kennengelernt und hast ja anscheinend sogar selber sofort komponiert oder dann improvisiert. Ja. Oder, das finde ich ja auch ganz, ganz erstaunlich. Und das klingt auch so, als wenn du sehr so eine Praktikerin bist. Oder hast du dir dann noch Rat geholt für die Komposition oder noch von jemandem sozusagen was gelernt? Oder war das schon alles so in dir drin und das ist einfach durchs Machen entstanden?
Na, es war vielschichtig. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, dann habe ich eine Ausschreibung gelesen über ein Chorstück und dann habe ich gedacht, oh, da arbeite ich jetzt dran. Und dann habe ich ein Chorstück auskomponiert. Und dann habe ich gedacht, aber ich möchte es irgendjemandem zeigen. Und dann war ich damals mit Maya Kukubu sehr befreundet und habe gedacht, das zeige ich ihr jetzt. Und die war gleich ganz begeistert und meinte, das musst du sofort weitergeben an Chorleiter. Und auch die waren dann wieder begeistert. Und dann kam mir die Idee, ja gut, wenn ich Mayako jetzt dieses Stück zeige, dann könnte ich sie ja eigentlich auch fragen, ob sie mir einfach nochmal auch Kompositionsunterricht gibt. Und dann meint sie, naja, sie eröffnet gerade an einer Musikschule einen Tonsatz. Gruppe. Und dann habe ich dieser Gruppe eine Weile beigewohnt. Dann war von einem befreundeten Komponisten Berthold Türke, hat immer verschiedene Musikerinnen und Komponistinnen zusammengesucht und hat so Hörabende gemacht, wo wir alle unsere Sachen vorgestellt haben, diskutiert haben und so weiter und so fort. Das heißt, ich war schnell auch in Kreisen drin, wo sehr konstruktiv und auch reflexiv über Musik gesprochen wurde und vor allem auch eigene Sachen vorgestellt wurden und diskutiert wurden und zum Teil auch sehr kontrovers diskutiert worden.
Ja, es klingt einfach sehr praktisch und ich finde es auch, du hast ja anscheinend wirklich auch dieses Selbstbewusstsein. Ich meine, du hast zwar ein Musikstudium, aber ich kenne ja durchaus auch Komponisten, die, ich sag mal, so ein bisschen Autodidakt sind und die haben dann manchmal leider so ein bisschen Komplexe, obwohl die sehr, sehr gut komponieren. Und bei dir scheint das alles so richtig gut im Fluss zu sein. Und ich meine, du warst auch noch eine Frau. Das hat ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob das für dich schwierig war oder eher förderlich oder wie hast du das?
Ich glaube, es war vielleicht war ein ganz wichtiger Punkt, dass ich diese sogenannte neue Musikszene, wie sie ja, muss man auch sagen, damals noch gar nicht in dem Maße so ausgeprägt war, wie sie das heute ist. Die hat mich aber auch zunächst überhaupt gar nicht interessiert, weil ich damit wenig Berührungspunkte hatte. Also ich hatte sehr viel Berührungspunkte mit Künstlerinnen, mit Schriftstellerinnen. Wichtig war für mich auch, weißt du, das ist so lange her, dass ich mich erstmal wirklich überhaupt wieder erinnern muss, das ganze Umfeld auch um Dieter Schnebel. Das habe ich nämlich vergessen. Irgendwann über meine Schriften zur Musik, die ich damals wirklich verschlungen habe, bin ich natürlich auch natürlich auf John Cage, Dieter Schnebel und die ganze Szene gestoßen und habe gedacht, na gut, Dieter Schnebel, der arbeitet in Berlin, der unterrichtet in Berlin, den suche ich auf. Und Dieter Schnebel war ein ganz offener Mann und war sozusagen für jeden, an jedem interessiert, der sich für das, was er unterrichtet hat oder das, was seine Musik ausmachte oder die Musikwelt, für die er stand, ausmachte, hat er sich interessiert. Und ich wurde mit offenen Armen aufgefangen und habe da aber auch natürlich zum Beispiel Anna Clementi, Christian Kesten, Gisburg Smirlek, also diese ganze Szene kennengelernt und das war auch total wichtig. Also es war sozusagen so eine Stimmung, die sehr produktiv war und wo man gar nicht jetzt darüber nachgedacht hat, komponiere ich jetzt für dieses Festival und was wird der oder die oder wer auch immer darüber sagen. Wir haben alle gemacht. Ich hatte zum Beispiel mit Gisburg Smirlek haben wir uns sofort verabredet. Wir haben uns kennengelernt und uns sofort verabredet. Wir werden zusammen komponieren. Wir werden sozusagen uns gegenseitig unterstützen und animieren und wir geben uns in einem wöchentlichen Turnus Aufgaben, die wir sozusagen erledigen, kleine Kompositionsaufgaben und werden die am Ende der Woche austauschen und schauen, ob wir die zusammenlegen können vielleicht und etwas Gemeinsames daraus machen. Und das war alles vielleicht ein bisschen naiv und vielleicht so ein bisschen vielleicht würde man das heute gar nicht mehr so machen, aber es war sozusagen getragen von so einer Begeisterung für die Sache, von dem Willen, wirklich auch etwas beitragen zu wollen und wirklich den eigenen Horizont erweitern zu wollen. Und natürlich, da muss man auch ganz klar sagen, von einer gesteuert oder geprägt von einer tiefen Liebe doch zu dem, was da klingt. Nennen wir es Musik, nennen wir es weiß der Himmel was, aber wir alle waren fasziniert und begeistert von dem, was da klingt und wir alle hatten ein großes Bedürfnis, da zusammen weiterzukommen. Und Gisburg ist dann ja später nach New York gegangen, aber mit Anna bin ich nach wie vor total befreundet und diese Freundschaft resultiert aus dieser Zeit. Und im Verlauf der vielen, vielen Jahre habe ich ja sehr viele Kompositionen dann auch für Anna geschrieben. Das heißt, also diese Anfangszeit, die war eine ganz wichtige und du sagst ja, das war sozusagen so praktisch angelegt. Ich hätte das gar nicht damals so formuliert, glaube ich, sondern es war einfach sozusagen in dem Umfeld, in dem ich war, war das selbstverständlich, so zu agieren. So kann man es vielleicht sagen.
Ich finde es aber total großartig. Also sowohl die Begeisterung, die ich bei dir spüre, als auch dieses Machen. Und ich glaube, das ist es ja oft, weil ich weiß nicht, ob sich manche Menschen zu sehr verlieren, wie etwas sein könnte oder sollte. Und dann legt man ja nicht los. Also nur einfach mal anfangen. Du hast auch gerade schon erwähnt, das hat dich ja öfters noch in deinem Leben begleitet, dass du ja mit diesem Kollegen da quasi irgendwie gemeinsam komponiert hast oder nacheinander oder inspirierend. Du nennst es ja auch, soweit ich weiß, das dialogische Komponieren. Was ist das genau oder was bedeutet das für dich? Machst du ja immer wieder.
Ja, ich mache das immer wieder und das ist in bestimmten Genres der Musik ja selbstverständlich. Also in der Filmmusik, in der Popmusik, auch in der Rockmusik. Also da wird ja sehr oft gemeinsam Musik erstellt oder an Musik gearbeitet. Also das war mir damals etwas ganz Selbstverständliches und habe erst viel später gemerkt, wie kritisch ein gemeinsames Komponieren in der Öffentlichkeit der sogenannten neuen Musik rezipiert wird. Also beispielhaft kann man da die Zusammenarbeit mit Helmut Oehring nennen. Als wir das erste Mal gemeinsam ein Stück auf die Beine gestellt hatten, stieß das auf ein ganz großes Staunen bis hin zu einem völligen Unverständnis, das muss man wirklich sagen. Und ich kann mich erinnern, dass so in manchen Kritiken unserer ersten Arbeiten stand, ja, Iris Terschipos hat möglicherweise den Kaffee gekocht oder was bedeutet Zusammenarbeit.
Oh, das ist aber gemein.
Ja, und das, also es ist nicht gelogen. Und das war für mich aus einer anderen Szene kommend ein solcher Schock und ein solcher Rückschritt von Offenheit und von einem Denken, dass ich es zunächst überhaupt nicht zusammengebracht habe eine Szene, die sich als avantgardistisch empfindet und gleichzeitig so eng sozusagen auch unter anderem über Geschlechterverhältnisse nachdenkt. Das war mir völlig unbegreiflich und die Szene wurde dadurch für mich zum Teil auch sehr unglaubwürdig, muss ich ehrlich sagen. Also die sich dem Neuen so verschrieben hat und auf der anderen Weise aber dermaßen engstirnig und dem 19. Jahrhundert auch verhaftet, würde ich fast behaupten, war, das bekam ich nicht zusammen und das war mir sehr suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Bist du dann damit umgegangen oder hast dich einfach weiter auf deine Sachen konzentriert und konntest das?
Ja, zum Teil auch, also ich weiß noch, dass das war damals, also jetzt speziell im Fall mit Helmut und mir war das zum Teil sehr schwierig, auch für Helmut war das sehr schwierig, weil er sich auch anhören lassen musste. Er war ja viel bekannter in der neuen Musikszene, ja, was er da gemacht hätte. Also es war zum Teil eine sehr unangenehme Situation, aber für uns beide wirklich. Und wir haben stark auch dann dagegen gehalten und dagegen gekämpft, was es die Sache nicht unbedingt leichter gemacht hat. Also es war wirklich zum Teil sehr, sehr schöne, sehr unschöne Erlebnisse. Ne? Mhm. Aber das Aber ist, dass es im Grunde eine ganz großartige Situation war, intern, denn sozusagen zusammenzuarbeiten und das zu können, das ist ja durchaus nicht selbstverständlich. Und dass uns das gelungen ist und dass wir in diesen vielen verschiedenen Stücken, die wir zusammen komponiert haben, ich glaube, es waren 13 größere Stücke auch, und jedes Mal wieder neue Ansätze gefunden haben, wie ein gemeinsames Komponieren gehen kann, das war eine solche Bereicherung, dass wir trotz dieser ja merkwürdigen Reaktionen zum Teil einfach weitergemacht haben. Und ich denke auch, dass für mich ist es nach wie vor ein interessanter Punkt, also dieses dialogische Komponieren, das ich als solches bezeichne, hat ja damit zu tun, sich zu öffnen, also den anderen hineinzulassen in das eigene System. Also auch den, und das ist natürlich verbunden mit einer Haltung, die mit Vertrauen zu tun hat. Also der andere ist einfach der andere oder die andere. Und dann das Vertrauen zu haben, dass das schon auch richtig ist, was der oder die andere hineinbringt und dass das Ganze einen Mehrwert hat. Also darum geht es eigentlich, dass es mehr ist als nur die Summe von zwei Einzelteilen, sondern dass sozusagen aus dieser Summe ein Mehr erwächst, das größer ist als das, was man vielleicht alleine auch tatsächlich komponieren kann. Also es geht eigentlich darum, das eigene System auch zu öffnen. Und mit der Hoffnung auch oder mit dem Glauben daran, dass eine solche Öffnung durchaus, wie gesagt, ein Überschreiten nicht nur des Selbst ist, auch über ein Überschreiten der Zusammenarbeit und dass eben etwas mehr daraus entsteht als nur die Summe der Einzelteile. Ne?
Genau, du bist ja auch schon lange an Musikhochschulen tätig, lange Zeit in Berlin, jetzt eben in Wien als Professorin. Und was bedeutet Unterrichten für dich oder bringst du den oder bietest du es ihnen auch als Möglichkeit an, dieses dialogische Komponieren oder?
Naja, die Musikhochschulen sind ja noch ganz darauf ausgerichtet, dass sozusagen die neuen KomponistInnen auch ihr Handwerk erlernen, ihre eigene Sprache erlernen, was auch alles richtig und wichtig ist. Und die ganzen Prüfungen sind aber natürlich auch darauf ausgerichtet, dass da ein Individuum sich präsentiert. Nichtsdestotrotz ist mir unglaublich wichtig, dass auch ein ein dialogischer Vorgang unter den Studierenden in Gang gebracht wird, sei es in Form von Kolloquien, sei es in Form von gemeinsamen Referaten, sei es aber auch in Aufgaben durchaus, die kompositorisch gestellt werden, in Gruppen zu arbeiten. Und das mache ich immer wieder und das finden die Studierenden auch zum Teil sehr schwierig, zum Teil sehr spannend. Aber es fördert natürlich wirklich genau das, um was es auch dabei geht, sozusagen da, das in den Dialog kommen und das sich austauschen und das sozusagen das Überschreiten des eigenen begrenzten Ichs. Ja, und das ist, finde ich, einfach in der Welt, in der wir heute leben, total nötig und wichtig. Und darum ist mir das auch im Unterricht, wie auch immer ich das dann einbaue, ein ganz wichtiger Vorgang.
Ne? Ja, finde ich großartig, weil ich glaube, gerade als Komponist kann man ja dazu tendieren, dass man dann nur zu Hause hockt und eben komponiert. Und manche sind ja auch recht einsam. Ne? Bei mir als Interpretin ist es ja wieder anders, weil ich ja immer, außer ich singe meine Solostücke, was ich auch tue, aber ich bin ja immer in Kontakt und das finde ich auch sehr inspirierend, egal ob ich jetzt nur einen Auftrag singe oder selber ein Projekt kreiere. Also ich finde halt, ich liebe diesen Austausch und auch dieses Spiegeln. Und manchmal komm ich ja dann auch auf Sachen, auf die ich, wie du sagst, alleine gar nicht kommen würde. Und das finde ich total schön.
Was? Ja, da komme ich drauf, wenn ich das kurz noch einfügen darf. Natürlich ist es auch so, also da gehöre ich auch zu den KomponistInnen, die eigentlich die Probearbeit, das letztendlich auch das Wichtigste an dem eigenen Tun empfinden. Also das Komponieren ist ja ein unglaublich langsamer Vorgang. Also man hat ja immer mit diesem Zwischenmedium zu tun. Man arbeitet in der Schrift. Also zumindest in einer bestimmten Szene, also wenn man für Partituren komponiert, dann arbeitet man sozusagen an einem Code, der erst ja durch Musiker übersetzt werden muss. Und letztendlich ist diese Arbeit an dem Code ja eine unglaublich aufwendige. Und das wirklich der spannende Moment ist natürlich der, wenn sozusagen dann tatsächlich die MusikerInnen mit diesem Code in Berührung kommen. Das heißt, wenn es zu den ersten Proben kommt. Und das ist für mich immer der aufregendste, zum Teil der beglückendste, zum Teil der schrecklichste, aber in jedem Fall der aufregendste Moment. Und da, finde ich, geht eigentlich wirklich erst die Arbeit an der Musik los. Und da wird es spannend und ich liebe die Zusammenarbeit mit den InterpretInnen und muss auch sagen, dass es natürlich in den vielen Jahren, in denen ich jetzt tätig bin in diesem Bereich, auch mehr und mehr effizient geworden ist, was ich absolut bedauere. Also ich weiß noch, dass ich bei meinem ersten Orchesterstück hatte ich fast eine Woche lang Probezeit. Das war damals noch möglich, das wäre heute überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt, es war auch noch möglich, den Text nochmal wieder zu adaptieren, mit den Musikern gemeinsam etwas anderes auszuprobieren und so weiter und so fort. Also es war noch auch da eine dialogische Situation möglich. Heutzutage wird eher abgefragt in den Proben, du weißt es wahrscheinlich selber sehr gut, ja, was funktioniert nicht. Also man muss auf die Uhr gucken, man hat vielleicht anderthalb Stunden und übermorgen ist schon das Konzert. Also es geht immer nur um die Pragmatik und um pragmatische Lösungen. Und das gemeinsame Tun, das ist ökonomisch offenbar überhaupt nicht mehr möglich. Und das bedauere ich schon sehr, denn ich denke, da liegt eigentlich das große Potenzial. Und du hast vorhin gesagt, ich sei so sozusagen so praktisch oder vielleicht kann man sogar sagen, ja, praktisch würde ich sagen, veranlagt. Es stimmt schon, also dieses praktische Tun mit Musik, das ist, finde ich, immer noch das, was dann wesentlich ist. Und das hat natürlich mit den Menschen auch zu tun. Es ist ja nicht nur, dass ich etwas für Papier schreibe, also ich empfinde mein Tun zumindest nicht so, sondern es geht wirklich dann darum, sozusagen die MusikerInnen mit ins Boot zu holen und in den Austausch mit diesen MusikerInnen zu kommen und zu schauen, ja, was bekommt man jetzt sozusagen mit dieser Startrampe-Partitur gemeinsam hin?
Ne? Genau, das finde ich auch das Spannende und ich sehe es auch so wie du, dass ich mich auch immer an Stücken oder Situationen erfreue, wo ich halt über, ich nenne es immer die Organisation hinauskomme, weil ich möchte ja letztendlich Musik machen und nicht nur jetzt etwas abliefern wie ein Computer, sage ich mal. Und wenn natürlich auch mir ein Komponist, Komponistin diesen Raum gibt oder mir hilft, das gemeinsam zu erforschen, die dürfen mich schon auch fordern, finde ich das sehr beglückend. Aber es hat, wie du auch vorhin sagst, auch mit Vertrauen zu tun. Wenn dann jemand wieder versucht, mir irgendein Korsett überzustülpen, dann habe ich auch nicht wirklich Lust. Da wäre jetzt, du hast es schon ein bisschen gesagt, meine Frage noch, was schätzt du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit?
Ich habe das Glück, dass ich wirklich im Laufe meines Lebens so wirklich Freundschaften geschlossen habe. Und mit diesen Personen, mit diesen Musikerinnen, mit denen ich sehr häufig zusammenarbeite, ein ganz enges Vertrauensverhältnis aufgebaut habe. Und das heißt, dass wir durchaus oft auch Kontroversen miteinander hatten, also sozusagen nicht immer einer Meinung waren oder auch uns um bestimmte Interpretationen oder was auch immer oder um bestimmte Stellen gestritten haben, aber das immer mit einem ganz, ganz tiefen Vertrauen zueinander und immer mit dem Bewusstsein, dass es ein Geschenk ist, auf diese intensive und auf diese intime Weise fast zusammenarbeiten zu können. Und es ist oft wirklich so, dass wenn ich die Möglichkeit habe dann und das mitentscheiden darf, dann versuche ich immer ja wirklich diesen familiären Kreis, so nenne ich das fast schon, mit ins Boot zu holen, weil einfach da ein solches selbstverständliches Vertrauen auch ist und auch im Umgang miteinander so großes Verständnis für die Situation des anderen ist, dass die Zusammenarbeit dadurch wirklich beglückend auch wird. Denn es ist tatsächlich auch so, dass es geht ja auch darum, wie man sozusagen einen Raum schafft. Also wenn wir schon über diesen schönen Raum verfügen, in dem man gemeinsam Kunst oder Musik machen kann, dann geht es auch darum, finde ich, die Beziehung entsprechend zu gestalten. Und wenn man es schafft, auch da wirklich ein Netz von vertrauensvollen Menschen um sich zu scharen, die mit denen man gemeinsam arbeiten kann, aber auch dann, wo auch diese komische Aufteilung Arbeit, Probe, Freizeit und diese strenge Unterteilung in das ist dies und das ist jenes, wo das sozusagen aufgeweicht wird und das Ganze in einen fließenden Übergang kommt, das finde ich ganz beglückend. Also wo man wirklich in eine neue Situation kommt oder in eine Möglichkeit des gemeinsamen Werdens. Jetzt klingt das ein bisschen pathetisch, aber so meine ich es fast. Ne? Also, und das geht natürlich besonders gut dann, wenn man schon in längeren Beziehungen steckt, sage ich mal so, wo man auch das Vertrauen hat, dass man weiß, also die Probe ist zwar jetzt anderthalb Stunden lang, aber wir kennen uns so gut und wir können uns auch darüber im Nachhinein noch weiter austauschen oder wir treffen uns sowieso unabhängig von allen Proben und arbeiten ganz intensiv zusammen oder tauschen uns aus. Also das ist das, was ich eigentlich beglückend finde. Ne?
Kann ich verstehen. Also Vertrauen finde ich auch ganz wichtig und ich merke auch selber als Interpretin, wenn ich mit einem Komponist oder Komponistin wiederarbeiten darf, dass ich halt mit jedem Werk auch irgendwie wie tiefer eintauche, weil ich das Gefühl habe, ich erfasse auch immer mehr auf irgendeiner intuitiven Ebene, worum es hier eigentlich geht. Und das ist vielleicht erstmal noch nicht beim ersten Stück der Fall, weil ich da vielleicht auch noch ein bisschen oberflächlicher unterwegs bin. Und das mag ich dann auch gerne. Also wenn ich mich mit jemandem sehr wohlfühle, greife ich auch gerne auf ein familiäres Umfeld zurück, genau. Du hast ja auch ich frage jetzt was anderes, weil du hast so tolle Sachen erzählt. Gehen wir nochmal zu dir als Professorin zurück und auch dieser Moment, ne, wo auch die Studenten dann vielleicht ihr Stück zum ersten Mal hören und überrascht sind oder geschockt sind. Wie kannst du die darauf vorbereiten? Und auch, was ich immer wichtig finde, ist ja auch, ne, der Ton macht die Musik. Also wie vermittle ich dann den Interpretinnen, was ich mir wünsche? Weil da kann ja eine Welt aufgehen, das kann super gehen. Oder man haut zwei Sätze raus und eigentlich könnte man die Probe beenden, weil alle nur frustriert sind und keiner mehr so richtig motiviert ist. Ich nehme an, dass du das mit denen wahrscheinlich auch besprichst oder ihnen da Tipps gibst.
Ja, das ist eine interessante Frage und es ist auch nicht so leicht. Und ich gehöre zu den Lehrenden, die sozusagen nicht die Proben übernehmen. Also ich kenne auch Kolleginnen, die dann sozusagen anstelle der Studierenden dann die Proben quasi an sich nehmen, an sich reißen, würde ich fast wirklich so ein bisschen despektierlich sagen. Und dann natürlich viel besser wissen, was die Studierenden eigentlich da geschrieben haben und wie das zu vermitteln ist. Ich finde es ganz wichtig, dass die Studierenden selber die Erfahrung machen und selber lernen, sich auseinanderzusetzen mit den Interpretinnen. Und da kann man natürlich im Vorfeld drüber sprechen, also was wichtig sein kann, um eine vertrauensvolle Kommunikation hinzubekommen. Und viele, das muss man auch sagen, gerade an so einer großen Uni wie in Wien, haben natürlich selber Freundinnen und Freunde, die dann die Interpretinnen der Musik sind. Und dann ist das Verhältnis sowieso schon mal leichter und man kommt schneller in einen wirklich gleichwertigen Austausch. Aber natürlich ist es dann, es ist für alle jungen KomponistInnen schwierig, wenn man das erste Mal zum Beispiel vor einer größeren Besetzung steht und man hat wirklich diese Zeit im Nacken, also was weiß ich, jetzt eine Stunde Probe und da muss möglichst alles abgearbeitet werden. Welchen Ton trifft man und wie schafft man es auch? Da haben wir jetzt das üble Wort effizient, aber das ist ein Wort, was uns natürlich auch immer begleitet. Wie schafft man in einer kurzen Zeit effizient zu proben? Und da gibt es dann natürlich viele Tricks, die ich im Laufe des Lebens erlernt habe. Also nicht nur im Umgang mit den Musikerinnen, also sozusagen mit einer Art von Offenheit, aber auch Bestimmtheit mit dem, wenn man weiß, was man will. Also und dieses, wenn man, vor allen Dingen, wenn man weiß, was man möchte, dass das aber auch gut vermitteln kann. Nicht? Also dass es darum geht, wirklich einen Ton zu finden und auch eine, ja, oder ich sag's nochmal anders. Eigentlich geht's ja darum, auch die Interpretinnen ins Boot zu holen. Vor allen Dingen in größeren Besetzungen darf man ja nie vergessen, jeder hat nur eine Stimme und kein Mensch weiß, wie das Ganze klingen wird. Und als Komponistin ist man da so ein bisschen im Vorteil, weil man zumindest die Ahnung hat, wie das klingen wird. Und man muss dann in einer Probe versuchen, wirklich die Musikerinnen ins Boot zu holen und davon zu überzeugen, dass das Ganze schon Sinn machen wird. Und diese Begeisterung und auch diesen Enthusiasmus, ich glaube, den muss man auch vermitteln, damit man die Musikerinnen ansteckt und damit auch sie daran glauben, dass das, was in ihrer kleinen einzigen Stimme steht, die nur ein Bruchteil von dem Ganzen ist, dass die auch den Sinn hat, das Ganze zu dem Ganzen erst zu machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, immer sozusagen zu vermitteln. Also diesen Enthusiasmus auch für das eigene. Aber dann auch sehr ernst zu nehmen, wenn berechtigte Bedenken zurückkommen. Also natürlich sind das zum einen handwerkliche Bedenken. Also die, von denen gehen immer aus, dass die hoffentlich den kleinsten Teil ausmachen. Aber dann auch individuelle Bedenken. Also ein Flötist kann zum Beispiel eine bestimmte Passage, weil er da Spezialist ist, besser als ein anderer Flötist, der vielleicht etwas anderes besser kann, etc. Und dass man da auch flexibel bleibt und den einzelnen Musiker auch ernst nimmt, in dem, was ihn persönlich ausmacht, das finde ich auch total wichtig. Ne? Und nicht sozusagen davon ausgehen, ja, aber Lehrbuch A sagt, dass dieser Multiphonic, der klingt immer so und jetzt klingt er bei dir nicht so. Also, was machst du falsch, nicht? Sondern gucken, woran liegt das, dass es nicht funktioniert, etc. Ne?
Finde ich sehr ansprechend, wenn Komponisten zu mir auch so sind. Ja, jetzt machst du ja so einiges, ne? Du bist Professorin, du bist aber auch noch sehr aktiv als Komponistin und machst wahrscheinlich noch dies und das. Und da möchte ich fragen, wie ist so dein sogenanntes Zeitmanagement? Gibt es etwas, was du empfehlen könntest oder wie gehst du das alles an?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die Frage ist natürlich insofern besonders brisant, als das Zeitmanagement momentan durch die Corona-Situation ein völlig verändertes ist, muss ich mal wirklich sagen. Also ich muss offen gestehen, dass mich das schon aus meinen Routinen total raushaut tatsächlich. Nicht zuletzt auch darum, weil eigentlich dieses Jahr alle meine Aufführungen, sowohl die Uraufführung als auch die Aufführung von Stücken abgesagt wurden, coronamäßig. Also jetzt zuletzt auch meine letzte Hoffnung war jetzt das Stück von Wien Modern. Auch Wien Modern ist wieder gecancelt worden. Das macht was mit mir. Und das ist nicht die Frage, die du gestellt hast, aber die fällt mir jetzt ad hoc zunächst dazu ein. Also die sogenannten selbstverständlichen Routinen des Arbeitens sind dadurch wirklich auch noch einmal auf andere Weise in Frage gestellt und durcheinander geraten. Und natürlich mit den Fragen auch gekoppelt, ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter mit dieser Szene auch? Also die Gesellschaft hat offenbar zurzeit andere Prioritäten und andere Probleme. Das muss man ja auch ganz offen sagen. Also es sind ja schwerwiegende Probleme. Aber was wird das langfristig für die Musik, für die Kunst und auch für diese kleine Nische der neuen Musik bedeuten? Da können wir nur hoffen, dass das sozusagen, dass unsere ganze Szene nicht sozusagen dieser Situation geopfert wird, nicht? Aber zurück zu deiner Frage. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, und das versuche ich auch meinen Studierenden zu vermitteln, wirklich sich eine Routine zu erarbeiten. Also oft sagen dann Studierenden, wenn sie dann nach einer Woche oder so wieder zurück in den Unterricht kommen, ja, ich hatte keine Inspiration diese Woche. Da sage ich, ja, Inspiration, das ist ein Bruchteil unserer Arbeit. Also man muss sich angewöhnen, jeden Tag einfach über Stunden am Tisch zu setzen, Inspiration hin oder her, denn es gibt immer etwas zu tun. Also es gibt Man kann Versuche starten, man kann Material sich zurechtlegen, ausdenken, bearbeiten. Man kann auch selber sozusagen Übungen für sich machen. Oder man analysiert andere Stücke, man recherchiert. Also man braucht wirklich diese Routine, jeden Tag über Stunden sich ernsthaft mit Musik, mit Komposition und mit dem zu beschäftigen, was man machen will. Und Inspiration ist schön und gut, aber das ist, wenn wir nur darauf warten würden, dann würden wir, ich glaube, dann kommt man zu nichts. Also auch wieder das ganz Praktische. Es geht darum, wirklich um das praktische Tun. Und wenn ich dann da sitze und überhaupt nicht weiter weiß, gut, dann fange ich an, ein Stück mir anzuschauen von einem Kollegen, von einer Kollegin, das ich interessant finde, versuche herauszufinden, was ist daran eigentlich für mich interessant? Also so, dass ich wirklich mich intensiv mit dem Metier über Stunden am Tag beschäftige. Und ich glaube, das ist auch das, was dann letztendlich die Spreu vom Weizen trennt. Also es gibt sehr, sehr viele, sehr begabte, junge KomponistInnen. Aber diejenigen, die es nicht schaffen, in solche Routine zu kommen, in ein solch selbstverständliches Beschäftigen mit Musik, die eigene Befindlichkeit hinausgehend, ich glaube, die schaffen wirklich nicht den Sprung in diesen Beruf, was auch immer das dann heißt. Ne?
Genau, ich erlebe dich ja sehr authentisch, muss ich wirklich sagen. Und ich frage ja auch immer sehr gerne, was bedeutet es für dich, sich treu authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
Ja, ich weiß nicht, was authentisch wirklich heißt, muss ich dir ehrlich sagen. Also das ist für mich ein schwieriger Begriff. Also ich kann immer nur wieder anknüpfen an das, was mich dazu treibt, was mich dazu immer wieder treibt, Musik machen zu wollen, also diese Ausdrucksform zu suchen. Und natürlich hat das dann mit meinen persönlichen Vorlieben zu tun, mit meiner Biografie, mit all dem, mit dem, wie ich mich in der Welt verorte, mit dem, was ich denke, was sozusagen Zeitgenossenschaft ausmacht. All diese Themen, die beschäftigen mich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich Tag und Nacht. Und vielleicht ist das Einzige, wo ich denken könnte, ich bin authentisch. Denn wie sich das dann wieder in Musik umschlägt oder wie sich das ganz pragmatisch niederschlägt in Werken, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber es ist wirklich so, dass in mir offenbar, alles, was mit Klang zu tun hat, ist in meinem Leben extrem wichtig. Und es hat nicht so sehr damit was zu tun, wie oft unterstellt wird, ja, okay, also es geht darum, das Innerste in Musik zu übertragen, bla bla. Nein, also was ist Klang? Was kann Klang? Was kann Musik auch heute noch? Wie kann Musik affizieren? Warum hören auch, was ich super interessant finde, Musik ist das Medium, was am meisten konsumiert wird, ja. Natürlich muss man dann Musik, es sind viele Musiken, die da ins Spiel kommen, aber was ist das, warum Menschen so von Klang affiziert werden und was ist das? Und all diese Fragen um diese ganze Thematik herum, die finde ich unglaublich spannend und interessant. Und das ist das, was mich von jeher beschäftigt hat und wahrscheinlich auch immer beschäftigen wird. Auch natürlich die Limitation einer Kunst, die sozusagen nicht semantisch ist. Und das ist ja interessant, dass wir sozusagen die Semantisierung der Musik und sei es mit den Begriffen Konzeptkunst ausgedrückt oder was auch immer, die ist ja sehr auf dem Vormarsch. Also sozusagen das Gefühl, dass sozusagen der Klang nicht mehr reicht, um etwas auszudrücken oder bestimmte Klangkonstellationen nicht mehr reichen. Das alles finde ich total spannend und beschäftigt mich nicht erst seit 10 Jahren, sondern eigentlich schon extrem lange. Und natürlich ist auch immer die Frage, was kann zum Beispiel die Wortkunst gegenüber der Klangkunst? Das, Sprache und Musik sind Gebiete, die mich seit Jahrzehnten sehr, sehr, sehr beschäftigen. Und was ist dann aber doch das Spezifische an einer Klangkunst? Und was ist das Spezifische einer Klangkunst heute? Und wie schafft sie es, vielleicht doch zu affizieren und eine Irritation im Hörer auszudrücken, die das sozusagen das selbst auch in Frage stellt? Weil das finde ich spannend. Das ist für mich ein ganz spannender Prozess in Kunst überhaupt, aber auch speziell in Musik. Also etwas zu bewirken, was über die Semantik hinausgeht, über das Kognitive. Also sozusagen, da verfolge ich immer wieder einen Ansatz, oder es interessiert mich wirklich Kunst, die irritiert, die sozusagen affiziert und in einer Weise, jetzt sei mir dieser pathetische Begriff gestattet, in einer Weise erschüttert, dass das Selbst tatsächlich irritiert wird und dadurch offener für etwas anderes. Das ist das, was ich total spannend finde, immer und immer wieder. Und wie das dann gelingt in einzelnen Stücken oder ob das überhaupt gelingt, das ist eine andere Frage. Aber das ist eigentlich das, was mich total beschäftigt.
Und was bedeutet für dich Erfolg?
Ja, Erfolg ist natürlich eine angenehme Begleiterscheinung darum, weil man mehr Möglichkeiten hat, Dinge zu tun, die einen interessieren. Also dadurch, dass man ganz pragmatisch zum Beispiel mehr Aufträge bekommt, auch sich die Chance hat, sich öfter auseinanderzusetzen mit Menschen, die spannend sind, also mehr in den Diskurs einsteigen zu können, sich auch öffentlich mehr positionieren zu können. Das sind eigentlich sozusagen Erweiterungen dessen, warum man eigentlich die Sache macht. Verstehst du?
Ja. Und wofür bist du derzeit dankbar?
Das ist sehr, sehr viel. Also da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht pathetisch werde. Aber ich sage dir eine merkwürdige Sache. Als dieser erste Lockdown war in Deutschland, da habe ich das erste Mal wieder seit so vielen Jahren täglich stundenlang Klavier geübt. Also etwas, was ich seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nachdem ich damals mit meinem Klavierspielen gebrochen habe. Und es war da empfand ich solche Dankbarkeit, dass ich die als Mensch die Gelegenheit bekommen hatte, schon in jungen Jahren mich mit Musik beschäftigen zu können. Also dass dadurch, dass meine Mutter Pianistin war, dass ich die Chance bekommen habe, durch diesen Zufall meiner Biografie mit Musik konfrontiert worden zu sein in jungen Jahren. Und ich habe da wieder gemerkt, was für ein Geschenk das im Grunde genommen ist. Also so empfand ich es nochmal so stark. Und dann ging es weiter, dass ich gedacht habe, ja, ich habe sehr viel über Kunst nachgedacht und über die Bedeutung von Kunst und habe dann nochmal im Internet herausgesucht, so die Reproduktionen der ersten Höhlenmalereien. Und die haben mich schon als Kind total fasziniert. Und ich habe dann wieder sozusagen im hohen Alter vor diesem Monitor gesessen und mir diese Höhlenmalereien angeschaut, beziehungsweise die Reproduktion davon, und gedacht, was ist Kunst für eine merkwürdige und völlig verrückte, aber berührende Sache, dass wir sehen jetzt, wir können jetzt noch nach zigtausenden von Jahren Ausdrücke sehen von Menschen, die längst tot sind, aus anderen Kontexten kommen. Wir verstehen überhaupt nicht, in welchem Kontext überhaupt diese Höhlenmalereien entstanden sind. Und dennoch sind sie Zeugnisse eines Meer von Menschsein, die ich total berührend finde. Und das so sozusagen erleben zu können, auch das klingt idiotisch, aber auch dafür bin ich dankbar, nicht? Und ich bin unglaublich glücklich über den Freundeskreis, den ich im Laufe meines Lebens gefunden habe, über die vielen Begegnungen. Ich merke auch jetzt ich bin jetzt hier ja in Wien im Lockdown, wir sind ja hier im sehr starken Lockdown, und dennoch habe ich täglich Kontakt mit Freundinnen und Freunden überall. Und wir tauschen uns nach wie vor intensiv über Musik aus oder über die Situation. Das ist ein solches Geschenk, in einem solchen Kreis leben zu dürfen und in einem solchen Kreis auch zu haben. Also ja, dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, wir sind jetzt bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich dich gerne fragen, ich formuliere es auf zweierlei Arten, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben oder welchen Tipp würdest du gern der 20-jährigen Iris geben?
Ja, ich fange mit der letzten Frage an, den Tipp an die 20-jährige Iris. Das ist eine schwierige Frage, weil ich die mir sehr oft selber stelle. Was hätte ich etwas anders gemacht, wenn ich jetzt nochmal zurückdenken würde? Oder was hätte ich anders gemacht? Und ich kann ja nur von meinem eigenen Leben ausgehen und weiß, dass für zum Teil chaotische Hintergründe in dieser Biografie dazu geführt haben, dass es so gekommen ist, wie es ist. Vielleicht würde ich dieser 20-jährigen Iris sagen, ja, du hättest noch früher mutiger sein können, noch früher sozusagen die Wege, die dir damals so als vorgegebene Wege erschienen sind, die hättest du noch früher in Frage stellen können. Vielleicht das. Und an die jungen Komponistinnen, ich denke, sie haben nochmal eine wirklich schwierigere Situation, als wir damals hatten. Denn es gibt ja heutzutage junge Komponistinnen wie Sand am Meer, muss man ehrlicherweise sagen. Also jede Musikhochschule hat heute, in jeder größeren Stadt hat halt heute eine Professur für Komposition. Das heißt, es werden unglaublich viele junge Komponistinnen ausgebildet. Ja, was sollen die alle machen? Es gibt ja überhaupt gar keine Berufe dafür. Und wie sollen sie sich positionieren? Und das ist, finde ich, unglaublich schwierig. Also dann würde man neoliberalistisch sagen, durch Distinktionsgewinne, also durch Markenzeichen. Ja, ist das die richtige Antwort? Das bezweifle ich. Ich würde eher vielleicht dazu raten, wirklich Netzwerke zu binden, also wieder auf Verbündete zu setzen, Kräfte zu bündeln. Da kommt das Dialogische wieder ins Gespräch. Als Alleinkämpfer kann man vielleicht sozusagen gut sein in Bezug auf Distinktionsgewinne, aber nicht im guten Leben. Nicht fürs gute Leben ist das die richtige Antwort. Und ich glaube, dass Kunst und gutes Leben auch in irgendeiner Weise zusammenhängt. Also ich glaube, dass wir brauchen Verbündete. Wir brauchen Situationen, wir brauchen Netzwerke, in denen wir uns sicher fühlen, in denen wir weiterkommen, wo wir Unterstützung bekommen. Also ich würde das Networking unglaublich hochhängen, aber auch mit dem Fokus, nicht nur als berufliche Perspektive, wie es jedes Unternehmen redet von Networking, aber auch verbunden mit der Frage des guten gemeinsamen Lebens. Und das klingt jetzt unglaublich abgehoben, aber ich meine es so. Also das gute Leben heißt, mit ein Networking zu führen, in dem Beziehungen Bestand haben, in dem Beziehungen Wert haben, in dem der andere nicht nur mein Steigbügelhalter ist, um von Szene A zu B zu C zu kommen, sondern in dem der andere einen Wert hat als solcher und in dem sozusagen Kommunikation mit dem anderen ein Mehrwert ist. Also ich glaube, man kann nur in einem Umfeld, was einem auch ja ein Vertrauen schenkt und in dem man ja sich allmählich Strukturen baut, die, entschuldige das Wort, fast familiär sind, kann man auch nur gut gedeihen. Und das ist das, was ich versuche auch zu vermitteln. Ne?
Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für dieses großartige Interview, liebe Iris. Ich drücke dir für alles die Daumen und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Ja, vielen Dank, Irene. Vielen Dank für deine guten Fragen. Und ja, es war mir eine Freude.
Dies war also das Interview mit Iris Terschiphorst. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich wie immer auf deine Ideen, Anregungen, Zuschriften, gerne auch über Facebook. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich auch wie immer sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder auch diesem Podcast auf iTunes eine gute Bewertung abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.